Mein erster Gast und gleich ein frisch gebackener Toursieger. Die Rede ist von Nikolai von Dellingshausen, der Ende Mai in Österreich auf der Tour gewann. Unser Gespräch wurde allerdings 3 Wochen vorher aufgenommen. Aber spannende Einblicke gab der 32-Jährige dennoch. Unter anderem über das Leben auf der Tour, seine Entscheidung, überhaupt Profi zu werden, was so eine Turnierwoche eigentlich kostet und wie das mit dem Sponsoring als Playing Professional funktioniert.
Clubhouse Talks mit Timo Schlitz. Hintergründe, Zahlen, Geschäftsmodelle von echten Golf-Insidern.
In dieser Ausgabe ist Nikolai von Dellingshausen zu Gast. Der 32-jährige Düsseldorfer ist seit Jahren auf der DP World Tour unterwegs und hat sich als einer der konstantesten deutschen Golfprofis etabliert. Nach einer erfolgreichen Amateurkarriere wechselte er Ende 2016 mit einem Handicap von +4,2 ins Profilager und spielte sich über die unteren Touren bis in die erste Liga Europas. Auf der DP World Tour hat Nikolai zum jetzigen Stand mehr als 100 Turniere bestritten und mehr als 1,4 Millionen Euro Preisgeld verdient. Seinen bislang größten Erfolg feierte er mit dem Sieg bei der Austrian Alpine Open im GC Gut Altentan Ende Mai diesen Jahres. Nikolai hat zudem VWL studiert und wäre fast Pilot geworden. Und noch ein kleiner Disclaimer: Der Podcast wurde vor seinem Sieg in Österreich aufgenommen. Hallo Nikolai, schön, dass du dabei bist.
Hallo Timo.
Du bist gerade aus der Türkei zurück, wo du mit insgesamt 6 unter Par bei der Turkish Open auf Platz 44 gelandet bist. Als Preisgeld gab es 12.971 Euro. Warst du zufrieden mit der Woche?
Generell ja, sehr sogar. Ich habe gutes Golf gespielt und meine Mentaltrainerin war vor Ort. Wir haben echt super gearbeitet, tolle Erkenntnisse nochmal gehabt und wirklich großen Fortschritt gehabt. Was ja einfach mein Spiel angeht und auch meine Einstellung auf dem Platz, die Freiheit, mit der ich irgendwie aufspielen konnte, war eine ganz andere als die Wochen davor. Dementsprechend bin ich sehr zufrieden mit dem Fortschritt, den ich gemacht habe in der Woche. Und das Ergebnis ist nun mal das Ergebnis. Das kann man ja auch nicht immer beeinflussen, vor allem in diesem Sport nicht. Und deswegen bin ich trotzdem mit allem, wie sich die Woche angefühlt hat, wie ich Golf gespielt habe, sehr zufrieden.
Wie kalkulierst du deine Saison finanziell? Gibt es ein fixes Budget für Reisen und den Caddy beispielsweise oder ändert sich das je nach spielerischem Erfolg?
Also es kommt immer ganz drauf an. Es gibt sehr, sehr teure Turnierwochen oder Turnierstretches und es gibt angenehmere Turnierstretches. Es gibt gewisse Kosten, die sind fix, wie zum Beispiel für einen Caddy, Birdiebook, Entry-Fee. Das sind aber so Konstanten, die ändern sich quasi kaum. Ja, also Caddy kriegt eigentlich jede Woche ein Fixum, das gleich ist. Manchmal, Klammer auf, wenn es Langstreckenflüge sind, irgendwo nach Asien kriegt er die Hälfte oder in die USA kriegt er die Hälfte davon auch noch. Aber ansonsten bleibt es relativ konstant, das kann man ganz gut planen. Und dann kommen die ganzen variablen Kosten, das sind halt Reisekosten. Turnier in Holland, 2 Stunden weg nach Amsterdam. Ein bisschen Sprit, das kostet jetzt nicht die Welt, wenn ich nicht in offizielle Hotels muss. Aus dem Grund, weil ich mit dem Auto da bin, sind die meistens auch ein bisschen billiger. Der große Vorteil bei offiziellen Hotels ist eben, dass wir dort meistens einen Shuttle-Service haben. Und das hat natürlich einen riesen Vorteil, wenn man mit dem Flieger anreist, weil man sich ja sonst einen Mietwagen nehmen müsste und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt aber mit dem Auto unterwegs bin, bin ich ja frei und kann dementsprechend manchmal auch einfach in so Airbnbs oder Apartment-Hotels oder sowas gehen, wo ich sogar selbst kochen kann, was ich auch sehr gerne mache. Nicht aus den wirtschaftlichen Gesichtspunkten, sondern einfach, weil ich weiß, was in dem Essen dann drin ist. Plus Einkaufen in anderen Ländern macht meistens irgendwie Spaß. Also mir macht es zumindest Spaß, im Supermarkt mal rumzulaufen, mal zu gucken, was gibt's da eigentlich und was gibt's auch nicht. Und die Wochen sind dann vergleichsweise günstig. Aber alles in allem kostet es trotzdem wahrscheinlich zwischen 2.000 bis 3.500 Euro.
Ich hatte mal gedacht, dass Topspieler von der Tour bei den Hotels überwiegend eingeladen sind.
Die Topspieler der Tour werden häufig eingeladen. Man kann so als grobe Regel nehmen, die Spieler, die auf den Plakaten zu sehen sind, sind in der Regel eingeladen. Bei Rolex-Events oder sowas, da redet man dann über ganz andere Summen, die da, glaube ich, aufgerufen werden von den Top-Spielern. Also da gibt es nicht mehr nur noch, wir zahlen dir mal ein Hotel und vielleicht für deine Familie auch noch, sondern wenn Rory oder sowas rüberkommt, vor allem jetzt als Masters-Sieger, da gibt es bestimmt ein bisschen mehr als Hotelübernachtung.
Sind das dann die Top 50 der Welt, die umsonst wohnen? Oder einfach die Topstars, die man eben auch beim Namen kennt, wie du schon sagtest, ein McIlroy.
Ja, ja, absolut. Das sind ja nur die wenigsten, die das wirklich bekommen. Der Rest zahlt ganz normal das Hotel, Anreise und alles, was man halt sonst noch bezahlen muss.
Würdest du sagen, dass das ein wenig unfair ist? Schließlich geht es ja noch zu Beginn der Karriere um jeden Euro. die Stars im Game bekommen noch was obendrauf, egal wie sie dann performen.
Ich glaube, das ist doch in jedem Sport so, dass die breitere Masse, die es eigentlich bräuchte, die vielleicht auch startet am Anfang der Karriere oder so dieses unbeschwertere Aufspielen, wenn man jetzt zum Beispiel noch nicht die Top-Ergebnisse eingefahren hat, kriegen in der Regel halt sehr, sehr wenig von diesem Kuchen, während die Leute, die ja eigentlich schon sehr unbeschwert aufspielen können, weil sie schon mehrere Turniere gewonnen haben oder viele, viele Jahre top gespielt haben, sind natürlich attraktiver, kriegen da dementsprechend wiederum mehr von dem Kuchen. Und das ist aber, glaube ich, überall so. Zum Schluss hilft es einfach, gutes Golf zu spielen, damit man da auch irgendwann hinkommt.
Gutes Stichwort. Du wurdest in deiner Karriere auf der DP World Tour zweimal Zweiter. Wie knapp war es eigentlich, den Titel zu holen? Denkt man in so einer Situation auch irgendwie ans Geld?
Das ist etwas, woran ich sehr viel arbeite, weil jetzt gehen wir ein bisschen tiefer in das ganze psychologische Thema auch rein. Aber um erstmal auf deine Anfangsfrage zurückzukommen. Also auf Teneriffa bin ich Zweiter geworden, habe ich auf dem letzten Loch noch ein ziemlich starkes Eagle gespielt, um alleiniger Zweiter zu werden, was echt super war. Da hat aber der Dean Burmeister in dieser Runde, glaube ich, was hat er gespielt, glaube ich, 7 unter oder sowas. Also er war, glaube ich, 5 Schläge clear auf der 18. Also da war es dann in Anführungszeichen nicht so knapp, weil der wirklich extrem gut gespielt hat. Aber auf Mallorca, als der Yannick Paul dann gewonnen hat, was natürlich schön war, dass ein Deutscher zumindest gewinnt, da war es sehr knapp. Da war ich nämlich nur einen Schlag raus. Und da hat der Yannick, glaube ich, seinen 5-6 Meter Part aus dem Vorgrün noch gelocht am letzten, um quasi den Titel wegzustehlen. Also das ist nicht den Titel, aber das Stechen wegzustehlen. Paul Waring war auch noch Zweiter, geteilter. Also ich bin dann geteilter Zweiter geworden. Hat mich natürlich sehr gefreut für den Yannick. Aber natürlich war ich auch sehr traurig, dass ich nicht da ins Stechen gehen konnte. Allerdings muss man auch sagen, das Ergebnis war halt für mich total wichtig, um meine Tourkarte zu halten, weil dadurch habe ich einen Sprung gemacht von außerhalb der Top 110 in die Top 80 der Tour und konnte dann am Ende des Jahres sogar noch die Netbank mitspielen, was quasi eines der Finaleinladungsturniere war, wo nur ein gewisser Teil des Rankings eben hinkommt. Dementsprechend hat mich dieser zweite Platz mehr gefreut, als dass er mich traurig gemacht hat, logischerweise. Und jetzt, um auf dieses psychologische Thema weiterzugehen. Du hattest gesagt, ja, ich habe studiert, das stimmt. Ich würde mich selbst auch als einen schlauen Menschen bezeichnen, aber ich denke halt auch sehr viel. Und das kann ein sehr großer Vorteil sein, weil ich sehr gut über Dinge nachdenken kann und Lösungen finde, ist aber auch häufig ein großer Nachteil, weil ich nämlich auf dem Golfplatz so viel Zeit habe, um nachzudenken, weil ich so viel Zeit habe zwischen den Schlägen. Das kann halt dazu führen, dass ich manchmal, auch häufiger, natürlich über solche Dinge nachdenke, wie wenn ich jetzt hier so reinkäme, sehe zum Beispiel irgendwo ein Leaderboard, fange dann an nachzudenken, wenn ich jetzt so reinkäme, wäre ich X-ter. Das würde bedeuten, ich könnte das und das vielleicht mitnehmen an Preisgeld. Das könnte bedeuten, ich könnte das und das den und den Sprung machen im Ranking, so grob. Ja, kommt immer darauf an, wie die anderen halt spielen. Und das hat aber bei mir häufig den negativen Effekt, dass ich daraus keine Motivation schöpfe, sondern anfange, quasi wie so festzuhalten an irgendetwas. Etwas, was aber gar nicht da ist, weil ich habe es ja gar nicht physisch zum Festhalten. So, und dementsprechend ist das etwas, wo meine Mentaltrainer und ich ganz, ganz viel dran arbeiten, dass ich quasi mich davon, soweit es geht, halt loslöse, weil es mich halt total zurückhält in dem, was ich spielen könnte.
Verstanden. Wie viel unternehmerisches Denken steckt heute eigentlich in einer Golfkarriere? Muss man sich selber als Marke verstehen, wenn man Golfprofi ist?
Ja. Also ich sehe mich selbst als Unternehmer. Nummer eins ist, ich bin Sportler. Punkt. Aber mir macht das Unternehmerische dahinter eben auch Spaß. Das muss ich auch sagen. So, ich finde, dass es sehr viel mehr ist mittlerweile, als nur noch den Ball von A nach B zu befördern. Das ist, wie gesagt, immer Priorität Nummer eins. Ich möchte so gut es geht Golf spielen, mit so wenig Schlägen am Ende, wie es mir möglich ist. Aber es gibt halt eben auch noch einen Teil, der darüber hinausgeht. Das ist zum Beispiel über das Thema Social Media, ja, dass man attraktiv wird für potenzielle Sponsoren. Und der Markt ist nun mal nicht leicht. Vor allem in Deutschland ist er nicht leicht, Partner zu finden, die am Golfsport interessiert sind, die aber dann auch noch überhaupt investieren möchten. Punkt Nummer zwei ist, dass mittlerweile der Markt sich auch für uns total verändert hat. Früher war es ja einfach so, wenn du im TV zu sehen warst, warst du eine Person des öffentlichen Lebens und somit ein Meinungsbildner. Jetzt mittlerweile ist, jetzt ganz überspitzt gesagt, jeder, der ein Smartphone hat und Videos machen kann, kann ein Meinungsbildner sein und eine Person des öffentlichen Lebens. Was ich damit meine ist, dass sich der Markt verändert hat, dass wir als Sportler nicht mehr nur noch gegen andere Sportler irgendwie uns behaupten müssen in dem Markt für Sponsoren, sondern wir jetzt auch noch gleichzeitig mit Influencern ja in Konkurrenz stehen. Und Influencer haben in dem Fall halt einen Vorteil. Sie haben meistens mehr Reach, als wir das haben. Und das kann wiederum für jemanden, der wenig Ahnung von Golfsport hat, ein Argument sein, zu sagen, du ganz ehrlich, du kannst uns gerne erzählen, dass dein Einfluss über deine soziale Reichweite hinausgeht, aber das können wir nicht messen. Das, was hier ein Influencer sich aufgebaut hat, das können wir messen. So, und dementsprechend kann es halt passieren, dass wir da halt häufiger das Nachsehen haben. Während jemand, der vielleicht ein Logo trägt, irgendwo auf einem Turnier, kann man ja nicht messen, wie viele Leute haben das jetzt gesehen, wie viele Leute haben es danach gegoogelt. Das wissen wir einfach nicht. Also ist ein komplexes Thema.
Du sprichst Social Media an. Du bist vor allem auf Instagram präsent, wo du mehr als 8000 Follower hast. Ist dein Account eigentlich organisch gewachsen?
Es ist organisch gewachsen, aber ich kümmere mich halt auch drum. Ich bin niemand, der jetzt sagen würde, ich versuche jetzt hier unendlich viel Content rauszuhauen. Ich nehme die Zeit dafür, es zu tun, aber es hat jetzt keine Priorität. Mein Training hat Priorität. Ja, meine ganzen anderen Sponsoren, Sachen, die ich irgendwie machen muss, haben alle Priorität über mein Social Media. Aber es ist halt auch ein wichtiger Baustein, weil es zum Schluss meine Markenbildung unterstützen kann. Für mich ist es halt sehr wichtig, oder die Nische, die ich so gefunden habe, für mich ist das Informative. Also ich möchte die Leute wirklich mitnehmen. Ich möchte auch ich habe ja so eine Serie, die nennt sich Inside the Ropes. Inside wie der Einblick. Da versuche ich die Leute einfach mitzunehmen und zu sagen, hey, hör mal, hier hörst du was, was du vielleicht so sonst gar nicht mitbekommen würdest. Ich kann gerne viele Golfschwünge posten. Das finden die Leute auch toll. Aber ich finde, das ist nicht der Mehrwert, den ich biete. Sondern ich bin jemand, ich versuche die Leute irgendwie mitzunehmen. Ich versuche dann daraus eben meine Marktlücke zu finden. Und ich glaube, die habe ich jetzt mittlerweile eigentlich ganz gut definiert. Ja, und versuche einen Einblick zu geben, was eigentlich so im Hintergrund läuft, was auch so Themen sind, vielleicht über die nicht gesprochen wird, wie zum Beispiel das Finanzielle. Und das finden die Leute meistens eigentlich ganz interessant.
Was sind eigentlich deine Haupteinnahmequellen? Ich tippe auf Preisgeld und dann wahrscheinlich Sponsorings und Werbepartnerschaften, oder?
Preisgeld ist das Relevanteste, definitiv. Das ist der Großteil. Also wenn man es über so ein Jahr sieht, über so einen längeren Zeithorizont sieht, dann auf jeden Fall.
Du hast Sponsoringverträge mit Titleist FootJoy, Coroplast und dem Trinkflaschenhersteller Flask. Ist es einfach, als deutscher Golfprofi Sponsoren zu finden?
Das wäre toll. Nee, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schwieriger Markt im Moment. Und ich glaube, dass das generelle wirtschaftliche Klima im Moment jetzt auch nicht unbedingt dazu beiträgt, dass Unternehmen da großartig willig sind, zu investieren in vielleicht auch Dinge, die sie vorher nicht gemacht haben, wie zum Beispiel Sportsponsoring im Golf. Das, glaube ich, könnte sich jetzt irgendwann auch wieder ändern, wenn die generelle wirtschaftliche Situation beziehungsweise auch das Klima sich wieder ein bisschen verbessert hat. Vielleicht hilft es auch, wenn man nicht alle 2 Sekunden irgendwas von irgendwelchen Zöllen lesen würde. Das könnte dem Ganzen auch irgendwie ganz, ganz toll helfen. Ja, es ist vor allem nicht leicht, Argumente zu finden, die Leute davon überzeugen, die zum Beispiel auch wenig Ahnung von Golf haben. Und das ist nun mal der Großteil der Pool an Unternehmen, die im Golf investieren, in Deutschland ist gering. Und dementsprechend scharen sich natürlich auch irgendwie alle Managementfirmen darum, irgendwie einen Teil von diesem Kuchen abzubekommen. Also zum Schluss geht es darum, gutes Golf zu spielen. Aber ich bin mittlerweile weggegangen von diesem Gedanken zu sagen, naja, wenn ich gutes Golf spiele, dann wird sowieso, wenn die Sponsoren sowieso auch kommen. Das ist, glaube ich, genauso die Denkweise wie ich habe ein gutes Produkt, das wird sich von selbst verkaufen. Das funktioniert nicht. Sondern es muss eine aktive, es muss kein riesen Social Media Präsenz sein. Aber es sollte zumindest eine sein, wo man weiß, okay, ich weiß, was ich von diesem Spieler oder dieser Spielerin bekomme. Ja, damit kann ich mich identifizieren. Das finde ich, es kommt sympathisch rüber, dass da hat irgendwie eine Firma einen gewissen Mehrwert. So bin ich zum Beispiel auch an Flask gekommen, habe ich jetzt gerade eine Flasche dabei, aus der ich jetzt gleich nochmal trinke. Die haben gar keine Logofläche bei mir, aber das ist ein reiner Social Media und Testimonial Deal. Ich bin der erste Sportler tatsächlich, den sie haben. Die haben sich zum Beispiel super mit mir identifizieren können. Ja, und ich kann mich sehr gut auch mit dem Unternehmen identifizieren, weil ich finde, erstens machen sie tolle Produkte, zweitens finde ich, wofür sie stehen, auch total super. Und ich glaube, so wird eher die Zukunft aussehen. Plus natürlich für persönliche Kontakte helfen natürlich auch enorm.
Schon verrückt, wenn man dann dagegen hört, wie auf der USPGA-Tour oder auch der LIV-Tour mit Geld um sich geschmissen wird.
Sportkultur ist in den USA einfach anders, als sie in Europa und vor allem auch in Deutschland ist. Dort in den USA ist eigentlich jeder in irgendeinem Sport interessiert. Ob es jetzt Golf ist natürlich riesig dort auch, ne, im Vergleich zu uns, oder Football oder NFL oder NHL oder was auch immer. Das ist einfach eine ganz andere Kultur. Die wird ja auch schon sehr früh dort gelehrt, ab der Highschool, dann ins College rein, und dann eben auch darüber hinaus. Punkt Nummer zwei, und ich glaube, der ist fast noch entscheidender, ist tatsächlich das Politische. Also ich glaube, dass Sportsponsoring in Amerika viel, viel, viel attraktiver ist, als es hier in Deutschland ist oder in Europa generell. Ich glaube, dass es dort sehr hohe Steuererleichterungen gibt, wenn man Sponsoring betreibt, während hier, glaube ich, sehr viel getan wird, um es eigentlich relativ unattraktiv zu machen. Jetzt ganz überspitzt formuliert. Aber ich glaube, dass die Steuerbelastung für Unternehmen doch relativ hoch ist, wenn sie ein Sponsoring betreiben, im Vergleich zu Amerika. Und das ist natürlich auch etwas, was dem Ganzen irgendwie im Wege steht.
Thema wechseln. Du wolltest ja eigentlich mal Pilot werden. Erzähl doch mal, warum du dann doch beim Golf gelandet bist.
Also anscheinend sollte es so sein, dass ich da gelandet bin, als ich noch ganz jung war. Also wirklich Kind, 3, 4 Jahre alt. Da habe ich irgendwie den Traum entwickelt, Pilot zu werden. So, und dann habe ich irgendwann angefangen zu golfen. Da war ich so 7, 8. Als ich es dann etwas ernster betrieben habe, habe dann zwischendrin noch Fußball gespielt, bis ich 12 war. Habe dann gemerkt, oh, Fußball kann ich nie wirklich gut, Golf kann ich gut. Da bin ich immer besser geworden. Dann irgendwann kam der Punkt, wo ich auch auf nationaler und internationaler Ebene so in meinen späten Jugendjahren eben gespielt habe und gesagt habe, hey, ganz ehrlich, ich kriege irgendwie Angebote von Colleges aus Amerika, das möchte ich auf jeden Fall probieren und dann eben diesen Weg vielleicht auch ins Profilager gehen. War dann in den USA, habe gemerkt, oh, das gefällt mir aber überhaupt gar nicht. Also das, generell das System dort, das hat mich echt ziemlich unterfordert, was das Akademische angeht. Golfen war gut, aber das Akademische war zu wenig. Habe dann aufgehört, bin in Deutschland zurückgegangen. Das war dann Ende 2012. 2012 habe ich Abi gemacht, ein Semester gemacht, dann zurück und hatte dann ein bisschen Leerlauf, bis ich dann mein Studium im Oktober in Düsseldorf angefangen habe, in VWL. Und habe dann quasi überlegt, okay, wenn es jetzt das Golfen anscheinend nicht ist, was mache ich denn dann? Und dann habe ich mich bei der Lufthansa beworben, meinen alten Kindheitstraum wieder aufleben lassen. Und habe dort 2013 und 2014 dieses ganze Auswahlverfahren hinter mich gebracht. Sind insgesamt 3 Tests, 2 davon sind quasi die kognitiven Fähigkeiten und dann der Medical ist der dritte. Und das habe ich alles bestanden, war aber die Zeit, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, als die Pilotengewerkschaft zu sehr, sehr vielen Streiks aufgerufen hat. Das war gerade die Zeit, wo der Carsten Spohr dann ins Amt gekommen ist, als CEO von der gesamten Lufthansa-Gruppe. Das, was zum Schluss dabei rausgekommen ist, dass sie einen kompletten Einstellungsstopp hatten, bis das Ganze durch war. So, und ich habe mich aber für ein Lufthansa-Cockpit beworben, weil ich mich immer mit der Lufthansa identifiziert habe und unbedingt für die Lufthansa fliegen wollte. Und dann kamen wir irgendwann zum Ende meines Studiums und während ich studiert habe, habe ich weiter Golf gespielt, aber habe natürlich mich auch sehr auf mein Studium fokussiert, um es irgendwie in der Regelstudienzeit fertig zu bekommen und bin immer besser geworden. Und dann wurde es auf einmal 2016, Anfang des Jahres, weiß ich noch, war ich mit Hubbelrad, mit meiner ehemaligen Mannschaft in Costa Navarino in Griechenland und hatte den Winter wirklich viel studiert, viele Klausuren geschrieben und so weiter. Und komme dahin und wir haben echt ein gutes Team gehabt und spiel quasi alle, bis auf einen, der auch sehr, sehr gut ist, alle in Grund und Boden. Und dann saß ich dort mit meinem Trainer, meinem ehemaligen Trainer, dem Roland Becker, im Kart und ich guckte ihn an und sagte nur so, Roland, ich glaube, wenn ich es jetzt nicht mache, werde ich es nie wieder tun. Ich glaube, ich möchte Profi werden. Und dann guckt er mich nur an und sagt, na Gott sei Dank hast du es geschnallt. Und da hat es dann angefangen bei mir. Und dann habe ich alles geplant, habe meine Bachelorarbeit noch geschrieben. Und quasi mit der Abgabe der Bachelorarbeit habe ich auch meinen Amateurstatus abgegeben. Und habe dann die Q-School gespielt und bin da aber in der zweiten Stage rausgeflogen. Habe dann die Pro Golf Tour Q-School gespielt und dann bin ich 2017 im Januar. Habe ich dann auf der Pro Golf Tour angefangen und ja, jetzt sitze ich hier und spreche mit dir. Zeit fliegt.
Wie sieht denn deine Reiseplanung aus? Buchst du deine Flüge überwiegend selber?
Und das kommt immer darauf an. Also, ich habe Management, das ist die UCOM. Da kann ich auch Sachen abgeben. Jetzt gerade lustigerweise, bevor wir gesprochen haben, habe ich noch schnell einen Flug gebucht zum British Masters. Der war nämlich gerade, habe ich gerade mal spontan reingeschaut, der war total günstig. Habe ich gesagt, oh, geil, kann ich schon mal buchen.
Fliegst du überwiegend Business Class?
Das kommt immer ganz drauf an. Also jetzt so innereuropäisch fliege ich Economy. Was soll ich denn da Business fliegen? Das sind ja eh die gleichen Sitze. Ne? Außer ich habe wirklich mal mega viel Gepäck oder sowas. Dann könnte es sich lohnen. Aber Langstrecken investiere ich in der Regel schon da rein, dass ich halt Business Class fliege. weil es einfach wirklich einen Riesenunterschied macht. So, ob ich jetzt 11 Stunden lang Economy hinten sitze durch die Nacht und mit einer Stunde Schlaf ankomme oder ob ich flach liegen kann, mein Körper sich echt in Ordnung anfühlt und ich zumindest 7 Stunden schlafen kann, ist ein enormer Unterschied, wenn ich da performen will. Dementsprechend kommt es halt immer ganz drauf an, ne? Auch was die Preise sagen. Aber in der Regel, also Asien, Singapur, China, bin ich Business geflogen. In die Emirate dieses Jahr zum Beispiel nicht, weil es auch ein Tagflug war. 6 Stunden darunter brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. War auch eine Trainingsreise dann. Ja, und wie gesagt, innereuropäisch ist eigentlich immer Eco.
Und schon mal die Golfschläger beim Fliegen verloren?
Letztens habe ich es tatsächlich total gejinxt, das ganze Thema, weil ich mit jemandem gesprochen habe und der mich gefragt hat. Wir haben so über Vielfliegerstatus gesprochen. Logischerweise, wenn man viel fliegt, hat man auch irgendwo einen Status und ich habe bei Lufthansa halt einen Status und fragte er so, ja, bringt der dir eigentlich was? Und ich so, ja, du, dein Lounge ist halt super und generell Gepäck habe ich auch nie ein Problem mit, weil meins kommt immer an. So, immer da. Just im nächsten Flug bleibt es in Wien hängen. Ich gesagt, ja, super. Aber es ist noch nie was kaputt gegangen. Das ist schön.
Weg vom Fliegen hin zum Coaching. Dein Trainer ist Ian Holloway, der bei Ledbetter gelernt hat und im GC-Hubbelrad unterrichtet. Wie muss man sich denn eigentlich das Training mit ihm vorstellen? Wahrscheinlich schreibst du dich nicht am Wochenende im Sekretariat des Clubs in sein Büchlein ein und wartest, dass er das bestätigt, oder?
Ja, ich trainiere bei ihm seit 2023 voll. Davor habe ich Short Game gemacht und Performance und jetzt eben auch Long Game. In der Regel schreibe ich mir einfach nur WhatsApp. Ich sage so, hey Ian, hast du Mittwoch Zeit? Fragezeichen. Entweder sagt er ja oder nee, kannst auch Donnerstag. Oder er sagt, ja, nee, ist gerade was frei geworden. So funktioniert das.
Und wie läuft das mit der Bezahlung?
Die Deals sind immer ganz individuell. Also es kommt, ich habe auch andere Deals für verschiedene Leute in meinem Team. Manche nehmen einfach nur Stundenlohn, manche nehmen monatlichen Fixbetrag und manche nehmen auch das und eine Preisgeldbeteiligung, eine kleine. Ja, also es kommt immer darauf an.
Siehst du eine Preisgeldbeteiligung des Coaches beispielsweise als kritisch an oder kann das auch ein Vorteil sein, da die Motivation dann wahrscheinlich stark steigt?
Es kann einen Vorteil und es kann einen Nachteil geben dabei bei einer Preisgeldbeteiligung. Der große Vorteil kann sein, du bist natürlich sehr motiviert, ne, als Coach. Der große Nachteil kann sein, du bist sehr motiviert als Coach. Du bist halt manchmal auch übermotiviert. So, ne, also das Wichtigste ist immer, dass man die Verantwortung vom Spieler nicht wegnimmt, zumindest in meinem Fall. Und für mich ist es eher eine Form der Wertschätzung dieser Person gegenüber, die eben mich begleitet hat auf dieser Karriere bis hierhin.
Wie sieht es eigentlich mit dem Caddy aus? Ich meine gehört zu haben, dass Caddies rund 10% der Preisgelder bekommen. Beim Sieg ist es dann ein bisschen weniger, das ist dann individuell festgelegt, können auch nur ein paar Prozentpunkte sein. Als Beispiel muss man natürlich wieder so jemanden wie Rory McIlroy oder auch damals Tiger sehen, wo die prozentualen Zugewinne der Caddies dann extrem hoch sind, wenn ihr Spieler natürlich regelmäßig auf der Tour gewinnt.
Ja, also bei uns ist das tatsächlich ein bisschen andersrum, als du das gehört hast. Also bei uns ist es eigentlich 10% für den Sieg und so zwischen 7 und 8% für der quasi, wir nennen es across the board, also across the leaderboard, bis zum Sieg halt. Da sind es dann 10. Der Caddy, und das ist immer ein ganz interessantes Thema, weil da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Du merkst, ich denke viel. Der Caddy ist zum Schluss derjenige, der mit der essentiellste Teil deines Teams ist. Und zwar aus dem Grund, weil er so viel Zeit mit dir verbringt wie sonst keiner aus diesem Team, während du in Aktion bist. Der ist direkt an deiner Seite, der sieht dich, der spürt, was du tust, der kriegt jede Tendenz mit, der kriegt die Gespräche mit, die du führst, ja, der sieht deine Gestik, der sieht deine Mimik und er kann halt, wenn er gut ausgebildet ist dafür, in den richtigen Momenten auch das Richtige sagen, um dich wieder zurückzuholen. Dass du eben dein Bestes performst. Mein Caddy, der Andy kommt aus Eswatini, also in der Nähe von Johannesburg. Und der Andy ist zum Beispiel jemand, der extrem involviert ist in mein Team. Also auch regelmäßig Kontakt hat mit meinen Coaches. Und dementsprechend mich auch mittlerweile extrem gut kennt. Und ich ihn.
Deine Freundin ist aber auch ab und zu am Berg, oder?
Genauso, wir hatten jetzt, nee, meine Freundin ist Ärztin, die ist Radiologin, die hat andere Dinge zu tun, als die ganze Zeit bei mir am Berg zu sein. Macht ihr aber trotzdem Spaß, weil sie auch selbst leidenschaftlich Golf spielt. Und jetzt zum Beispiel in der Türkei war sie die ersten beiden Tage am Berg, also nicht alle 4, weil sie am Samstag schon wieder zurück musste. Aber da konnte der Andy zum Beispiel nicht. Da hatte der zu Hause familiär ein bisschen was zu tun. Und dann für eine Woche in die Türkei zu fliegen und dann wieder nach Hause. Ich gesagt, komm, klär das. Alles gut. Family first. Und dann quasi macht Ilka 2 Tage Caddy und dann hole ich mir einen Local Caddy.
Stichwort Local Caddy, wie muss ich mir das vorstellen? Ist der auch für Yardages und das Mentale zuständig oder wirklich nur das Tragen der Tasche?
Der trägt nur das Bag. Der trägt nur das Bag. Ja. Ilka kennt mich halt auch für ihre Westentasche. Deswegen weiß die auch, was sie in welchen Momenten sagen kann und soll und muss sogar teilweise. Aber der Local Caddy, der trägt halt das Bag. Gott, von dem kann ich auch nichts erwarten. Aber der war super nett.
Was war eigentlich dein größter Aha-Moment in deiner Karriere? Gibt es sowas?
Glaube, ich bin gerade im Moment in so einer Phase der Aha-Momente. Also noch viel mehr, als ich es vorher gewesen bin. Ich kann es noch nicht so richtig genau scharf formulieren, was dieser Aha-Moment genau jetzt ist. Es ist eher so ein Gefühl, was entsteht. Und dieses Gefühl ist, ich bin gut genug mit dem, was ich tue. Und ich muss nicht versuchen, alles noch besser zu machen. Weil das hält mich zurück.
Gibt es diesen einen Moment, den du dir als Opi noch erfüllen möchtest? Was fehlt noch auf deiner Bucketlist als Tourspieler?
Major auf jeden Fall. Spielen, definitiv spielen. Auch gut spielen, wenn möglich. Und natürlich ein Turnier gewinnen. Logisch. Das ist das, worauf ich auch hinarbeite.
Wie weit bist du vom Turniersieg entfernt?
Das ist eine interessante Frage, weil ich würde sagen, ich bin jetzt im Moment gerade auf einem so guten Weg wie noch nie, dort dieses Ziel mir zu erfüllen oder diese Vision mir zu erfüllen. Wenn ich jetzt gerade so die Ergebnisse die letzten Wochen angucke, könnte man jetzt natürlich von außen denken, so, hä? So dreimal Cut verpasst, einmal 44. Aber das ist halt eben das Perplexe beim Golfen manchmal. Ne? Es ist so diese Diskrepanz, die es manchmal gibt zwischen, ich bin auf so gutem Weg und die Ergebnisse, die kommen halt im Laufe der Zeit hinterher. Aber die Confidence geht halt extrem nach oben und das Vertrauen geht halt sehr nach oben jetzt in den letzten Wochen. Und der Rest wird kommen.
Da drücke ich dir natürlich ganz fest die Daumen. Zum Abschluss noch ein paar Rapid-Fire-Questions. Was ist dein Lieblingsplatz weltweit und in Europa?
Also weltweit auf jeden Fall Kingston Heath in Australien, wo wir jetzt gespielt haben im November, Dezember. Unfassbar toll da unten in Melbourne. Sandbelt. Da gibt es ja generell unfassbar viele gute Golfplätze. In Europa, Valderrama, so ein Hammer-Golfplatz.
Hast du noch eine Empfehlung im Dachraum?
Ich finde halt Falkenstein ist ein toller Golfplatz, also ist ein schöner Golfplatz einfach. Mag ich total gerne.
Dein bester Score?
10 unter.
Hast du einen Lieblingsschlag im Golf?
Ich habe gar nicht einen, muss ich sagen. Ich habe viele.
Gute Antwort. Danke dir für das Gespräch.
Das war Clubhouse Talks, produziert von Golfstunde.